Danke, schönen guten Tag. Ein Spezialgebiet, ich denke, es ist vielleicht eine kleine Insel in der Veranstaltungsreihe über Psychotherapie, hier ein spezielles Segment der Psychotherapie, Persönlichkeitsstörungen, und aus den Persönlichkeitsstörungen eine spezifische, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörungen sind schwere Störungen, sind Störungen der Struktur der Persönlichkeit. Das ist wesentlich schwerer zugänglich und zu behandeln als neurotische Störungen, funktionelle Störungen. Persönlichkeitsstörungen sind in der Schicht schon nahe an der Psychose. Aber sie sind voll realistisch, sind nicht psychotische Krankheiten, aber vom Schweregrad reichen sie an diese ganz schweren Störungen heran. Der Narzissmus, den hat der Eugen Roth, ohne ihn zu nennen, so wunderbar in eine humoristische Weise gekleidet. Der Mensch, das trifft man gar nicht selten, der selbst nichts ist, lässt auch nichts gelten. Genau das ist ein Problem des Narzissmus. Das Thema Selbstwert. Wer bin ich? Und wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann lasse ich auch andere nicht gelten. Es kommt zur Abwertung, zur Arroganz, zur Überheblichkeit. Und das macht der Umgebung so viel zu schaffen. Narzisstische Persönlichkeiten sind also für die Mitmenschen, die Mitarbeiter, schwer zu ertragen. Und sie sind natürlich Ego-Menschen und haben eine besondere Kraft und schaffen es daher leicht, in Führungspositionen zu kommen. Das ist eine Logik, die sich aus der Störung ergibt. Und daher haben viele Menschen mit ihnen zu tun in Form von Vorgesetzten. Ich möchte Sie nun hier in einen Bereich führen, in diesen Bereich so einführen, dass wir zunächst ein paar Worte über den Begriff und den Mythos sagen, dann die Symptome beschreiben, damit die Störung auch gut erkennbar ist. Dann eine spezielle existenzielle Sicht dazu geben, die Psychopathogenese und die existenzielle Dynamik. Und schließlich noch ein paar Worte zur Behandlung. Der Mythos Narkissos in der griechischen Mythologie war ein Kind, das durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Die Nymphe Liriope, seine Mutter, wurde von Cepheus, einem Wassergott, durch die Wellen umschlungen, vergewaltigt, und ihr Kind war der Narkissos. Das ist interessant, das ist ein unglaublich gescheiter Mythos. Narzissmus, das hat mit Gewalt in der Intimität zu tun. Dadurch schottet sich der Mensch in der Intimität ab. Dann aus derselben Familie der Nymphen hat sich die Nymphe Echo in diesen wunderschönen Jüngling verliebt. Und er hat sie nicht erhöht. Und sie ist darauf vor Gram verstorben. Das ist das Phänomen, das wir oft in der Psychotherapie haben, dass Angehörige von Narzissten sich vergrämen, weil sie wirklich nicht gesehen, nicht erhört werden, nicht ankommen. Hier im Mythos ist die Echo verstorben. Und das Interessante ist, Echo hat sich in ihn verliebt. Er hat nie auf irgendwelche anderen Menschen reagiert, nur auf die Echo. Und Echo hat ja nur seine Stimme wiedergegeben. Und sie hat nur wiederholt, was er gesagt hat. Und da war er zugänglich. Als er sie aber dann gesehen hat, das ist ja ein wirklich anderer Mensch, hat er sich von ihr abgewandt. Und dann sind die Götter erbost über Narkissos und haben den Spruch, den Richterspruch getan, ich zitiere Ovid: so möge lieben er selbst und so, was er liebt, nicht erlangen. Das ist die Tragik dieser Form des Lebens. Irgendwie kann er lieben, aber er kommt aus sich nicht heraus. Er kann nur sein Echo lieben, akustisch. Und er kann nur sein Bild lieben, optisch. Er bleibt in sich gefangen. Er ist nicht geöffnet auf die Andersheit. Das ist eine Tragik. Ein Mensch, der nicht wirklich zugänglich ist. Und das, was er liebt, kann er nicht erlangen. Er bleibt ewig einsam. Es ist natürlich nicht wirkliche Liebe. Es ist eine Art von innerer Symbiose, die er lebt. Aber er kommt nicht zum Ziel. Der Mythos sagt bereits so viel und in so plastischer Form über den Narziss. Man hat ihn nun aber natürlich systematisch untersucht und wissenschaftlich untersucht und in die Diagnosesysteme eingeordnet. Und hier bringe ich nun zuerst kurz das Diagnosesystem, das Narzisstik, das DSM-5, wie es da beschrieben wird. Das DSM-5 ist aber in vielem ein bisschen komplizierter geworden. Es ist wissenschaftlich gesehen besser als das DSM-4, erfasst die Symptome besser, aber vom Überblick her ist ein bisschen verloren gegangen. Darum bringe ich anschließend noch das DSM-4. Im DSM-5 wird, und das sind die zentralen Begriffe, ein Gefühl einer ungeheuren Bedeutung. Also diese Menschen haben einfach das in ihnen ruhende Gefühl, eine besondere Bedeutung zu haben. Die sind nicht, sie fühlen sich nicht so wie alle anderen. Ohne Grund. Sie brauchen das gar nicht begründen. Das ist so wie, hat den Charakter eines Wahns. Das ist einfach so. Und deshalb haben sie auch einen Anspruch auf besondere Behandlung. Es ist für sie selbstverständlich, dass die anderen Menschen ihre Großartigkeit oder Grandiosität sehen müssen, weil sie sind. Und wer das nicht sieht, der ist blind. Das ist ein dummer Mensch. Da kommt wie von selbst die Abwertung. Das Problem bei Persönlichkeitsstörungen ist ja immer, dass sie überzeugt sind, dass sie es fühlen, das, was sie sind. Und die Außenwelt sieht es aber anders. Natürlich, wenn ich ein besonderer Mensch bin, dann brauche ich Bewunderung. Aber sie sind, wie im Mythos beschrieben, in sich eingekapselt. Sie können sich nicht einfühlen in andere. Sie können sich ja auch in sich selbst nicht einfühlen. Und wenn ich mich nicht habe, wenn ich mich nicht kenne, wie soll ich dann einen Zugang, eine Brücke haben zum Du, zum Anderen? Weil der ist ja, wie ich bin. Und wenn es in mir aber taub ist, dann ist es im Zugang zu den Anderen ebenso taub. Das DSM-5 unterscheidet nun oder macht nun zwei Ebenen, eine funktionale Ebene und eine psychopathologische Ebene. Das Groß A in DSM-5 ist, was funktioniert hier nicht? Die Formulierung in Begrifflichkeit gefällt mir nicht sehr, hier ein behindertes Funktionieren der Persönlichkeit. Ich würde vorschlagen, dass wir hier sprechen, das behinderte Funktionieren des Ichs, das Ich. Diese Persönlichkeitsstörung funktioniert nicht gut, nicht vollständig. Daher können Sie Ihr eigenes Leben nicht gut erfüllend führen. Das heißt, die Selbstbestimmung ist reduziert, ist beschädigt. Sie wissen nicht genau, wer Sie sind, also Sie haben ein Problem mit der Identität. Und auch mit dem, wofür Sie leben wollen, wie Sie sich ausrichten, wenn Sie Entscheidungen treffen. Das geht immer alles nur in Richtung Bewunderung nach allem. Sie sind so fixiert darauf. Die können schwer auf eine Sache eingehen oder auf den Wert der Dinge, weil der einzige Wert, den sie kennen, ist die Strukturbildung von ein bisschen mehr Ich. Also wer ich bin. Daher ist ihr Leben auf einer schmalen Spur reduziert, die Entscheidungen für sich sind fixiert auf alles, was Bewunderung abgibt. Das ist Unwert. Ganz egozentrisch. Und darum ist der interpersonale Bezug, der zweite Punkt hier, so dass sie natürlich Intimität nicht kennen und nicht auf andere eingehen können, weil sie für das psychische Überleben kämpfen, ein bisschen Ich aufzubauen, ein bisschen zu fühlen, ich bin, es gibt mich doch, ich bin, es gibt mich, weil ich wer bin. Wenn ich bewundert werde, dann bestätigt das mein Gefühl, ich bin anders als alle anderen, ich bin besonders, ich bin größer, ich bin erfolgreicher, ich bin hübscher, ich bin reicher, ich bin gescheiter. Weil nun diese Basis vorliegt, das Ich kann sich, ich werde noch ein bisschen mehr über das Ich sprechen, das Ich kann sich, findet sich nicht, kommt als Folge, kommen pathologische Züge nun herein. Nun beschreibt es DSM-5 die Störungsebene, die sich daraus gibt. Und fasst das in einige zentrale Begrifflichkeiten, die sollen hier nur erwähnt werden. Wir werden über den anderen Weg noch tiefer in die Störung hineinkommen. Negative Affektivität, sie sind schnell mal gereizt, sie tun sich schwer mit Freuen, sich freuen können. Sie sind nicht wirklich verbunden, Detachment. Sie sind gegen alles, Antagonismus. Sie sind enthemmt. So wie es um einen Vorteil, um einen Gewinn geht, können sie sich nicht mehr korrigieren, verlieren sie die Kontrolle über sich und gehen in diese Richtung los, wie bei Persönlichkeitsstörungen ja die Selbstkontrolle, bei allen Persönlichkeitsstörungen die Selbstkontrolle sehr reduziert ist, weil das Ich ja nicht funktioniert. Wir kontrollieren uns selbst über das Ich. Und dann ist ein Begriff, der aus einer historischen Geschichte hereinkam, das DSM-5, Psychoticism, also verstanden als, sie können auch schnell aggressiv sein und feindselig werden. Wenn man das zusammenfasst, im DSM-4 ist die Zusammenfassung eigentlich gleich wie im DSM-5. Im Prinzip hat sich von der Symptomatologie her nichts verändert, nur die Gliederung ist anders geworden. Ein durchgängiges Verhalten und Gefühl von Grandiosität. Das ist vielleicht das einfach das Wichtigste. Wenn Sie für die Diagnostik der dieser Persönlichkeitsstörung mit nach Hause nehmen, das sind Menschen, die sich die einfach was Besonderes sind. Nun ist jeder Mensch von uns ein Besonderes. Keiner ist gleich wie der andere. Jeder ist einmalig und einzigartig. Im Grunde stimmt der Ansatz. Nur durch den fehlenden Innenbezug muss ich dieses ganze eigene, selbstständige, individuelle abspielen in Abgrenzung mit dem Außen. Und das macht es so mühsam, weil sie auf dem einen Auge blind sind. Jeder Mensch ist besonders nur der Narzisst, der hat ein mit anderen Menschen nicht mehr verbundenes Gefühl von Besonderheit. Wenn ich mit meinem Partner oder Partnerin spreche oder mit Freunden, ich erlebe auch, dass ich anders denke und anders fühle. Wir sind nicht einfach identisch. Aber beim Narzisst ist es, dass er vom Selbstwert her, von Selbstwert begründet auf Können oder Fähigkeiten oder Aussehen, dass das ihn so besonders macht. Das DSM-4 hat dann eine ganze Liste von Symptomen aufgelistet. Das ist vielleicht etwas übersichtlicher noch im DSM-4 als im DSM-5. Darum habe ich es hier in die PowerPoints gegeben, damit Sie es auch in den Unterlagen haben, die eigene Wichtigkeit. Das heißt, der Erfolg ist grenzenlos, man ist in allem besonders. Sie verlangen dadurch Bewunderung, haben den Anspruch, sind, und das ist auch ein Punkt, die zwischenmenschlichen Beziehungen da sind sie immer auf ihren Vorteil bedacht. Daher erleben die anderen Menschen sie als ausbeuterisch. Lass fühlen gar nicht mit, sie empfinden gar nicht, wie es dem anderen geht. Sie sind wie blind, sind völlig erstaunt, dass es anderen nicht gut gehen kann in ihrer Umgebung, in ihrer Nähe. Wenn jemand anderer einen Erfolg hat, sind sie sofort neidisch. Neid ist das Gefühl, ich werde benachteiligt, ich hätte das Recht darauf und der andere bekommt das, worauf ich das Recht hätte. Das steht dem anderen nicht zu, das gehörte eigentlich mir, dann bin ich neidisch. Weil er so selbstbezogen ist, kann er gar nicht anders, den Erfolg anderer Menschen gar nicht anders erleben, als ich bin doch eigentlich der Beste. Wie kann ein anderer auch nur annähernd so gut sein? Mir kann niemand das Wasser reichen. Ist ein anderer, bekommt ein anderer einen Applaus, ist er vielleicht erfolgreicher, dann ist das geradezu unerträglich für ihn. Ich hatte einen Patienten, der wurde auf der Autobahn überholt von einem Auto. Dann habe ich gesagt, einen narzisstischen Patienten, das kommt ihm nicht wieder vor. Er hatte eine kleine Firma, die schon nahe am Bankrott war. Er hat sich einen Porsche gekauft, damit er nie mehr wieder überholt werden kann auf der Autobahn. So ist dieses Kämpfen um Superiority, um Überlegenheit. Und dann, aus dem Haus sind sie natürlich oft auch einfach arrogant. Na, was sollen wir? Das sind ja alles geistig Behinderte, mit denen ich da zusammenarbeiten muss. Sie haben natürlich nie Schuld, weil sie sind die Besten. Schuld hat immer nur die Umgebung. Also alles ist externalisiert. Es ist für sie gar nicht möglich, sich zu entschuldigen. Das kann ein Narzisst nicht. Er kann sie auch gar nicht einsehen, weil sein Gefühl widerspricht dem. Er sagt, du bist der Besondere, du bist die Beste, du bist die Hübscheste. Und darum kommt die Abwertung so stark herein. Wenn man diese Symptome nun zusammenfasst und ein bisschen mehr in phänomenologischer Art verdichtet, kann man feststellen, dass der Narzisst Objekte benutzt, mit an denen er seine Größe sichtbar macht. Das heißt, der heiratet oder sie heiratet eine Person, die ihre Grandiosität unterstreicht oder seine Grandiosität. Wichtige Menschen. Kleiden sich so, sie leben ein Leben so, sie bringen sich oft in die Schuldenfalle deshalb, das ist schon ein Problem. Sie orientieren sich an allem, was gerade Mode ist, was zählt. Ein bisschen haben wir alle etwas davon. Es ist ja auch, wir kleiden uns auch ein bisschen modisch. Aber das ist eben auch der gesunde Ansatz im Narzissmus. Sie suchen nach dem Ich und verwenden Mittel, die durchaus im Leben aller Menschen eine Rolle spielen. Und darum ist das Erleben, wenn wir über Narzissmus sprechen, auch so, auch wenn wir nicht narzisstisch sind, dass wir sagen, naja, ein bisschen kenne ich auch davon. Weil das hat eine Überlappung mit dem gesunden Leben. Nur diese Einseitigkeit und diese Überhöhung, die ist das Pathologische daran. Die Narzissten leben also mit Objekten, weil sie sich nicht haben. Das ist das Auto, das ist, früher war es der Pelzmantel, der hat sich das gewandelt. Das kann die Familie sein, die Schule, in denen die Kinder ist, das meine Kinder und der Erfolg oder so. Objekte. Die Besonderheit, die sie überall zeigen und die Einzigartigkeit, sie leben ein exklusives Leben. Exklusiv heißt, alle anderen sind ausgeschlossen, da kommt keiner heran. Exklusivität ist ihnen. Das Schlimmste, der Grauen für die Narzissten ist, wenn sie ein normales Leben haben. Das Gewöhnliche ist für sie wie Gift. Es muss das Besondere sein. Und das Hotel, das Parfum, die Reise, alles ist immer einzigartig. und die Entwertung der anderen. Die Entwertung der anderen ist wichtig, weil dadurch wird der Kontrast größer und ihre Höhe, ihre Größe wird besser sichtbar. Wie ist die existenzielle Sicht? Was sucht der Narzisst? Der Narzisst lebt mit einer großen Unsicherheit, mit einer Frage, die da sein Leben durchzieht. Das ist in ihm oder ihr, Entschuldigung, ich sage mehr er, aber es gibt ebenso narzisstische Frauen, es ist fast gleich häufig, und die Statistik ist nicht ganz eindeutig hier, also die Formen, der weibliche Narzissmus hat ein bisschen ein anderes Gepräge, ist mehr sozialer, der männliche Narzissmus ist mehr objektbezogener, also sachlicher und machtorientierter, obwohl der weibliche Narzissmus auch sehr machtvoll ist, aber ein bisschen versteckter. Die Diagnosesysteme fassen das vielleicht nicht so genau, darum darf man davon ausgehen, dass Narzissmus bei Frauen und Männern ungefähr gleich häufig ist, vielleicht eine Tendenz mehr bei Männern und das Hysterische vielleicht eine Tendenz mehr bei den Frauen. Und die Frage ist, wer bin ich? Wer bin ich? Das ist eine schwierige Frage, wenn wir sie uns selbst stellen, wer bin ich? Das ist nicht leicht zu beantworten. Wir sagen, naja, ich bin ein Vater, eine Mutter mit so Kindern oder dem Beruf, und wir nehmen dann gerne Objekte vom Außen, um zu definieren, wer ich bin. Wir können aber auch sagen, ja, ich bin jemand, der sehr zuverlässig ist und pünktlich ist oder ein bisschen schlampig ist oder ich bin ein sehr emotionaler Mensch oder mehr ein kognitiver Mensch, und so haben wir dann einen Innenbezug, der dann meistens in zweiter Folge nachgereicht wird. Der Narzisst kann diesen Innenbezug nicht herstellen. Was ist mein Wesen? Wesen ist das, was an mir geschätzt werden kann. Aber was ist Wesen? Der Hintergrund dieses Nicht-Fassen-Könnens des Wesens ist, dass das Ich zu wenig ausgebildet ist. Zur Ich-Bildung braucht es drei Dinge. Zur Ich-Bildung braucht es die Erfahrung des Kindes, des Jugendlichen, des Heranwachsenden, des Erwachsenen, Beachtung zu bekommen. Beachtung des Inhalte gesehen werden. Wenn ich gesehen werde, das hilft mir, mein Selbstbild aufzubauen. Wenn Leute sagen, das hast du gut gemacht, oder das gefällt mir, oder da hast du eine Begabung, oder so, dann realisiere ich, das ist ja eigentlich wahr. Wenn ich das jetzt einfach ein zweites Mal höre, und wenn man mir sagt, das ist nicht so gut, oder da bist du nicht, oder so, dann kriege ich durch das Außenbild ein präziseres Bild von mir selbst. Wir müssen also angesehen werden. Wir brauchen aber noch darüber hinaus eine zweite Erfahrung, in der das Ich herangebildet werden kann, nämlich dass man mir gerecht wird, dass man mich ernst nimmt, dass man das eigene von mir sieht und respektiert. Das gibt mir das Gefühl von Authentizität. Dadurch bin ich auch was Besonderes. Man lässt mir das meine. Und ich kann das im Innen übernehmen. Der Narzisst kann sich nicht auf sich überziehen. Da ist auch, der hat ein falsches Selbstbild und der hat auch nicht wirklich erfahren, was sein eigenes ist, beziehungsweise in verbogener Form erfahren. Und dann brauchen wir wirklich seine Wertschätzung. Dass andere mir sagen, was sie an mir oder an meinem Verhalten schätzen mögen, dass sie Stellung beziehen zu mir und dass sie mir auch kritisch begegnen. Und das gibt mir das Gefühl, ich bin wer, ich habe eine Wirkkraft, das heißt eine natürliche Autorität, die das Kind schon hat, auch Kinder haben schon eine Autorität in dem, wie sie sich geben und was einfordern. Und ich habe eine Bedeutung. Aber der Narzisst kann dieses Selbsturteil nicht bilden. Der kann sich eben nicht auf das Ich beziehen. Durch das Ich kann ich nun wirklich auch persönlich sein. Nicht einfach nur schablonenhaft leben. Ich kann mich auf mich beziehen. Aber der Narzisst ist darin behindert. Warum? Aus diesen drei Gründen. Weil er sich nicht sehen kann, weil er sich nicht spüren kann und weil er sich nicht beurteilen kann. Das ist ein sehr schmerzhafter Zustand, wenn ich mir im Grunde so fremd bin. Das ist nicht zum Aushalten. Ich bin da und weiß nicht, wer ich bin. Ich bin verloren auf dieser Welt, ohne diesen Bezug. Und so ist die narzisstische Ausgangslage, dass die Ich-Bildung von außen durch die Objekte bleibt gewissermaßen erhalten, die Identifizierungen, die finden statt, aber von innen, in diesem Fühlen, sich spüren, in diesem Selbstbild, in diesem mich beurteilen, da ist der Narzisst blind. Er ist daher ganz einseitig. Wie kompensiert der Narzisst dieses Leiden? Von außen, dieser Weg ist offen. Und so, und das ist ganz typisch für den Narzissten, umgibt sich der Narzisst mit Dingen und Objekten, die Beachtung finden. Innen ist es leer. Aber außen ist ein Auftretender. Und er weiß auch aufzutreten, wenn der Narzisst zur Türe hereinkommt, dann erscheint da jemand. Der kommt nie so daher. Der kommt immer so daher. Immer mit dem ausstrahlenden Gefühl, seht her, habt ihr je schon so etwas gesehen wie ich? Ein bisschen davon zu können, ist nicht immer so schlecht. Das heißt, der Narzisst, weil sein Ich so schwach ist, lebt in einer Hypertrophie des Selbst. Der hat ein riesen Selbst und ein ganz mickriges Ich auf Kosten des Ichs und kann das etwa so darstellen. Das Selbst ist das, womit ich mich identifiziere. Also Beruf, Wohnung, Familie, Freunde, Erfolge, alles das gehört auch zu mir. Ich bin natürlich nicht das, womit ich mich identifiziere. Es sind immer andere. Auch wenn ich sage, ich bin ein Arzt oder ich bin ein Psychologe. Ich identifiziere mich damit, aber der Arzt sein, Psychologe sein, das sind auch noch andere weiterfassende Dinge, von denen, zu denen ich mit dazugehöre. Und ich identifiziere mich mit meinen Kindern, aber sie sind nicht ich. Beim Narzissten geht das nicht. Die Kinder des Narzissten sind er. Ein narzisstischer Vater sagte seiner Tochter, und das war in der Therapie ein unglaubliches Leiden bei dieser Tochter, der Vater sagte, ich liebe dich, weil ich in dir weiterlebe. Für die Tochter war das hat sie fast erwürgt. Sie konnte nie sich sein. In dem Satz hat sie das kumuliert. Also das Ich, das ist leer, das ist ein Fragezeichen, ich weiß nicht, wer ich bin, aber in meinem Selbst sehe ich mich gespiegelt. Ich weiß zwar nicht, wer ich bin, aber dafür besitze ich, habe ich Macht. Ich kann mich identifizieren und kann damit eine Art von Ich aufbauen. Das hat praktische Folgen. Er muss der Beste sein. Weil wenn er der Beste ist, das garantiert die Bewunderung. Nur der Beste wird bewundert. Olympische Spiele, erster Platz, zweiter. Schon nicht mehr so zählen. Und objektivieren, das heißt, er bindet sich an äußere Objekte. Er sucht nach Wertschätzung, dass sich für seine Objekte, er will gar nicht selbst gesehen werden, da hätte er Angst, dass man ihm zu nahe kommt. Aber seine Objekte sollen bewundert werden, weil er findet sich in den Objekten, in seinem Auto, in ihrer Kleidung und so. Die Konsequenz ist, dass der Narzisst alles in aufsaugt, einsaugt. Es zentriert sich alles um ihn. Er ist im Mittelpunkt, unwiderstehlich im Mittelpunkt. Und so, als Folge dieser Kompensation, kommt ein Verhalten. Er kämpft ständig für den Beweis, wie gut er ist. Er muss immer allen zeigen, wie gut er ist. Und die anderen müssen ihm das nehmen, weil sonst verliert er sein Ich, sein Ersatz-Ich. Keiner darf besser sein als er. Das macht ihn natürlich egoistisch. Er ist egozentrisch, immer weil er immer sich suchen muss. Es ist unerträglich, ohne ein Ich zu leben. Wenn das Ich nicht ständig in einem fließt und zufließt und gegeben ist, dann muss man dafür kämpfen und er kämpft dafür. Er absorbiert alles, weil es lebensgefährlich wäre, wenn er nicht sein Ich konsolidieren kann. Und er kann sich nicht auf andere einlassen, weil er sich nicht hat. Und so schafft er sich Bilder von sich, symbiotische Einheiten. Sein Ich ist das, was er von sich vorstellt. Der narzisstische Gewinn, wenn er Lob und Anerkennung bewundert, nicht also sehr Anerkennung, Bewunderung bekommt, das ist ja auch noch ein Unterschied. Anerkennung ist ja durchaus eine, implementiert auch eine kritische, mögliche kritische Position. Aber Bewunderung ist kritiklos. Wenn er Bewunderung bekommt, dann geht es ihm herrlich. Dann ist er auf sicherem Boden. Und da wird er gar nicht so süchtig daran. Aber das ist nicht Hingabe, sondern das ist Eingenommenheit von sich. Das ist ein Verschmolzen, das ist eine Symbiose mit sich. Und daher hat er immer die Angst, sich zu verlieren. Wenn nicht ein bedingungsloses Bewundern da ist, ist er schon in Gefahr. So wie beim Borderline, wenn der nicht bedingungslose Beziehung hat, sondern eine Kritik bekommt, dann fühlt er sich schon verlassen und es wird die ganze Kette getriggert des Verteidigens, des Kämpfens. Er hat die Angst, sich zu verlieren, wenn er nicht von anderen bewundert und er sich selbst nicht bewundern will. Da gibt es dann die Unterscheidung des mehr offenen Narzissmus, der das von außen einfordert, aber es gibt auch Narzissten, die wirken wie bescheiden, die sind stille, verdeckte Narzissten, bei denen geht es um die Bewunderung von sich selbst. Und immer ist zu bedenken bei Persönlichkeitsstörungen, das ist nicht irgendwie ein gelerntes Verhalten. Das kommt aus der Wolle, die sind eingefärbt damit. Wenn das nicht stattfindet, sind sie psychisch in Lebensgefahr. Das muss man bedenken. Die können nicht anders, weil sie kein Ich haben. Die Symptome, sie sind immer mit dem Bild beschäftigt, mit der Wirkung, mit dem Aussehen. Sie ertragen die Nähe nicht, weil da könnte man fühlen und spüren, wer sie sind. Sie verstecken sich, sie sagen nicht, was sie fühlen. Sie machen sich unangreifbar. Sind immer auf Vorteil bedacht. Sie können keinen Verlust tolerieren. Sie bringen ihren Willen rücksichtslos durch. Sie gehen über Leichen. Innen ist es leer, unzufrieden sind sie. Sind leicht kränkbar natürlich aus dieser symbiotischen Einheit mit sich selbst. Sind perfektionistisch, um eben auch die Besten zu sein, unangreifbar zu sein. Wie kommt es zu diesen Störungen? Ganz allgemein gehen bei Persönlichkeitsstörungen, dass drei Faktoren zusammenkommen in unterschiedlichen Gewichtungen. Eine Disposition, eine ererbte, neurologisches Wiring, ein Lernen, Üben, eine Erfahrung, auch spezifische Traumatisierungen. Sie sind typischerweise, sind das Kinder, die eine Sonderrolle hatten bei ihren Eltern, die waren die Prinzessin oder der Prinz und sie hatten frühzeitig die Stellung des Partners inne, der vielleicht nicht geliebt wurde oder verstorben war und damit so eine Elternposition in der Familie bekommen hatten. Meine Kollegin Tutsch hat es mal zusammengefasst, dass die Sonderrolle besonders drei Elemente enthält, nämlich dass sie gleichzeitig erfahren haben den Schmerz der Verhöhnung, des Ausgelachtwerdens, des nicht ernst genommen werden, gleichzeitig aber auch verwöhnt wurden und gleichzeitig Leidvolles vermieden wurden, tabuisiert war. Mir scheint, dass man mit dem Begriff die Entwicklung am besten fokussieren kann. Das sind Menschen, die in ihrer Entwicklung verführt wurden. Und nun hatten sie ein so tolles Leben, dass sie es nie mehr aufgeben möchten und hätten nicht mehr von dem Sockel runtersteigen können. Wie kann man das behandeln? Wichtig ist, dass der Therapeut eine Beziehung, die Therapeutin eine Beziehung einnimmt, die den Narzissten sein lässt, respektiert. Man hat die natürliche Tendenz, ihm das ausreden zu wollen. Das geht genauso, wenn jemand einem Paranoiden die Paranoia ausreden kann. Der muss narzisstisch sein. Die therapeutische Grundhaltung, und das ist das Schwere in der therapeutischen Grundhaltung, du bist du. Du darfst du sein, ich lass dich so sein, wie du bist. Wir beziehen uns auf Sachlichkeit, wir stellen sachlich fest, wir sagen zum Beispiel, könnte es sein, dass sie auf gewisse Themen besonders empfindlich reagieren, einfach neutral, offen, dass es ihnen schwerfällt, etwas zu hören, was ihnen nicht gefällt. Wir führen sie mehr im Laufe der Zeit mehr an sich heran, zur Selbsteinschätzung einladen. Was haben sie davon, wenn sie so reden? Was für einen Gewinn haben sie? Ein bisschen den Blick auf sie anfangs zu lenken, dann die Außenperspektive dazu nehmen. Wenn Sie so sehen, wie Sie reden, haben Sie bemerkt, wie die anderen Menschen reagieren und verstehen Sie, warum die so reagieren? Wie könnte das mit Ihrem Verhalten zusammenhängen? Und so, Sie sehen, das ist ein jahrelanges, 5, 6, 7 Jahre geht so eine Therapie. Trainieren und üben und langsam näher kommen, ohne zu überfordern. Und dann nach vielleicht 1, 2 Jahren kann man dann in die tiefere Schicht vordringen. Er kommt in die tiefen Arbeit zu dem Schmerz, den Unzufriedenheiten, die sie haben. Das kommen Themen auf wie, was ist das Schwierigste für sie? Der innere Dialog. Sie können zum Beispiel durch Tagebuch schreiben, durch Briefe schreiben, das vorwegnehmen oder üben. Sie fragen, was würde mit sich selber, wenn Sie mit sich selber sprechen, können Sie das, was würde der als Anleitung oder als Brücke, was glauben Sie, würde der Therapeut dazu sagen? Und dann, was halten Sie von sich selbst? Das ist dann der tiefste Punkt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.